Ciao und herzlich willkommen zum Make It Podcast, der Podcast über digitale und persönliche Transformation. Ich bin der Stefano, bin der Host von dem Podcast und in dieser Folge habe ich den Julian Liniger bei mir zu Gast. Der Julian ist Forbes 30 Under 30, CEO und Co-Founder von Relay. Relay ist die App, wo man am einfachsten, benutzerfreundlichsten und sichersten den Zugang zu Bitcoin kann ermöglichen. Julian, herzlich willkommen.
Ja, merci vielmals für die Einladung, Stefano. Freut mich sehr.
Julian, hast du noch Ergänzungen? Ich habe kurz einleitend etwas gesagt. Ich denke, nein, du hast sicher noch Ergänzungen, aber...
ich glaube, das ist so das Wichtigste, ja, genau.
Okay. Ja, Julian, nimm uns mal ein bisschen mit in die Reise von Bitcoin, also, damit wir mal ein bisschen Verständnis bekommen, was ist Bitcoin überhaupt, so ein bisschen die Grundlage von Bitcoin.
Also wenn ich über Bitcoin rede, dann fange ich ziemlich gerne abends mit dem Problem an und nicht mit der Lösung. Viele würden jetzt sagen, ja, Bitcoin ist das und das und mit Blockchain und irgendwie digitales Geld und mit der Buchhaltung, so wie eine Buchhaltungssoftware, aber dezentral, bla bla bla. Und dann verlierst du meistens schon die Leute. Ich fange lieber abends an mit dem Problem. Und das Problem sehe ich in unserem Finanzsystem oder in unserem Fiat-Geld, wo heutzutage einfach nicht mehr nutzbar ist, für langfristig den Wert zu erhalten oder langfristig zu sparen. Oder Geld sollte ja eigentlich, die wichtigste Funktion von Geld sollte ja Werterhaltung sein, Store of Value, dass du einfach, wenn du arbeitest und Lohn verdienst und irgendwie 10-20% üblicherweise vom Einkommen, die Leute gerne sparen, langfristig, für schlechte Zeiten oder für sich mal ein Haus zu kaufen oder für irgendetwas, oder für die nächste Generation weiterzugeben. Und das ist eigentlich eine Funktion von Geld, die heutzutage mit Geld leider nicht mehr funktioniert. Warum nicht? In den 70er Jahren ist man vom Goldstandard weggekommen. Also man hat immer noch einen gewissen Gegenwert gehabt. Wenn man eine Banknote zur Bank hat gebracht hat, hat man Gold einen Gegenwert bekommen. Und Gold ist ja bekannt, dass über Jahrtausende von Jahren eigentlich ein sehr zuverlässiger Wert ein zuverlässiges Wertaufbewahrungsmittel war, das langfristig Wert sparen konnte. Das heisst, zum Beispiel vor 100 Jahren hast du mit Gold, mit einer gewissen Anzahl von Gold, gleich viel Öl bekommen oder einen gleich guten Anzug bekommen oder was auch immer, das du kaufen willst, wie heute. Also in 100 Jahren ist Gold nicht weniger wert geworden, sondern tendenziell sogar ein bisschen mehr, aber sicher relativ stabil. Und darum ist es cool gewesen, dass man Geld hatte, das Gold als Gegenwert hatte, der sogenannte Goldstandard. In den 70er Jahren ist man dann weggekommen von diesem Goldstandard, der ist aufgelöst worden, aus verschiedenen Gründen. Und nachher war es halt so gewesen, dass du einfach Fiat-Währung hast, Geld, Euro, dann natürlich noch nicht, aber zum Beispiel US-Dollar oder Schweizer Franken auf dem Bankkonto. Und das hat halt eine gewisse Inflation, immer, weil immer mehr gedruckt wird, die Geldmenge wird expandiert und darum hat es immer ein paar Prozent, es fluktuiert sehr stark zwischen 1 bis manchmal 10%, aber tut sich das Geld entwerten. Oder? Jetzt ist das noch okay gewesen, so in den 80er, 90er Jahren oder noch bis Anfang 2000er Jahren ist das noch okay gewesen, weil es eigentlich immer so war, dass die auf dem Sparkonto auch eine gewisse Rendite hast, also du hast auch gewisse Zinsen gehabt. Das heisst, zum Beispiel in den 80er, 90er Jahren hast du irgendwie vielleicht 6-7% Inflation gehabt, also relativ hoch. Die Geldentwertung schreitet relativ schnell voran. Also zum Beispiel mit 7% Geldentwertung pro Jahr geht es 10 Jahre und dann ist dein Geld eigentlich halbiert. Also da ist der Wert hat im Geld halbiert, also ist ziemlich krass. Aber es ist immer noch so gewesen, dass du eben auch gewisse Zinsen hast bekommen. Du hast zum Beispiel bei 7% hast du vielleicht 9% Zinsen bekommen. Und am Schluss hast du immer noch einen guten gemacht. Also es hat auch noch, das Banksystem hat noch funktioniert, für langfristig zu sparen. Jetzt, wenn man aber heute schaut, oder so seit 2008, 2009, so seit der Finanzkrise oder auch schon ein bisschen vorher, hat es angefangen und heute ist es ganz krass, oder, dass wirklich Zinsen nicht mal annähernd so hoch sind wie die Inflation. Also die Inflation ist viel höher, die Geldentwertung, als dass du Zinsen bekommst und du kannst mit dem Geld auch nicht mehr irgendwie kein Gold mehr holen oder so. Es gibt keinen festen Wert hinten dran. Also es ist eigentlich wirklich mittlerweile nicht, also Geld ist nicht mehr nutzbar, Fiat-Währungen wie Schweizer Franken, Euro, US-Dollar sind nicht mehr nützlich für langfristig Geld zu sparen. Das ist ein grosses Problem für Leute, die eben sich mal später ein Haus kaufen wollen. Weil wenn du heute ein Haus anschaust für 1 Million, musst du 20% Eigenkapital, also 200'000, die hast du jetzt heute noch nicht. Okay, das heisst, ich spare jetzt 20 Jahre und spare mir die 200'000 zusammen. Und dann in 20 Jahren gehst du zur Bank, aber dann ist das Haus halt 2 Millionen und nicht mehr 200'000. Das heisst, du kannst gar nicht so schnell sparen, wie das Geld an Wert verliert. Und das ist schade, oder? Das raubt uns in dem Sinne Lebenszeit, wo wir ja müssen wir arbeiten und wir wollen sparen, wir können aber das nicht sparen. Also wir arbeiten, aber haben dann am Schluss einfach nichts davon. Oder auch unsere Generation hat nicht mehr so viel davon wie die Generation von unseren Eltern oder sogar noch Grosseltern. Und das ist schade, oder? Das ganze Finanzsystem funktioniert irgendwie nicht mehr. Und da brauchen wir Alternativen. Jetzt die Alternative, die uns gesagt wird, ist, ja, da musst du halt investieren. Ja, dann musst du halt dein Geld nehmen. Und statt dass du es auf dem Sparkonto hast, musst du es im Aktienmarkt investieren. Aber das, erstens machen das 2/3 von den Schweizer und 2/3 von allen Leuten auf der Welt machen das nicht, weil sie risikoavers sind. Also 2/3 halt ihr Geld auf dem Sparkonto. 1/3 geht investieren, aber wie viele von denen sind wirklich erfolgreich im Investieren und schaffen es eben im Jahr irgendwie 5, 6, 7% rauszuholen, permanent, über 10, 20 Jahre, für das sie die Inflation ausgleichen. Die meisten nicht. Also die meisten schlussendlich durch das Risiko, durch das sie falsche Entscheidungen machen, weil sie halt nicht Investment-Profis sind. Wir sind alle nicht, wir haben alle andere Berufe, oder? Du unterrichtest an einer Berufsschule, du hast nicht Zeit, den ganzen Tag die auseinanderzusetzen, wo du dein Geld musst investieren, welche Aktien und so. Und darum verlieren die meisten einfach langfristig Geld. Und das ist für mich eigentlich das grösste Problem, das wir haben in unserer globalen Gesellschaft, in unserer Welt, ist, dass die Leute arbeiten, Geld verdienen und das Geld nicht einfach langfristig anlegen kann, damit es ihren Wert behaltet, damit man mal später Anschaffungen machen kann oder dass man das Geld vererben kann an die nächste Generation. Und da kommt jetzt Bitcoin ins Spiel. Meiner Meinung nach die beste Lösung, die es gibt, für Wert langfristig zu speichern, wo es eben Bitcoin ist, digitales Geld, auch ähnlich wie digitales Gold und eben Sound Money, also wirklich Geld, das der Wert erhaltet langfristig. So digitale Spartechnologie, sagt man auch. Und eben das beste Wertaufbewahrungsmittel, das die Menschheit eigentlich je hervorgebracht hat. Weil es wirklich eben die Eigenschaften, die gutes Geld sollte haben oder ein gutes Wertaufbewahrungs ein gutes Wertaufbewahrungsmittel sollte haben, alle die Eigenschaften hat Bitcoin. Also es ist zum Beispiel knapp, man kann es ganz einfach von A nach B transportieren, es ist zensurresistent, also es kann niemand einfach so wegnehmen oder Transaktionen blockieren oder das Geld eingefrieren. Es ist ganz einfach teilbar in ganz viele Hunderte von Millionen von Teilen und es ist auch ganz einfach wieder zusammensetzbar. Es ist einfach zum Verifizieren, dass es wirklich echtes Bitcoin ist. Und dann gibt es noch 2, 3 andere Eigenschaften, wo einfach alle Eigenschaften, die müssen gegeben sein für eine gute Wertaufbewahrungsmöglichkeit, sind bei Bitcoin gegeben. Und wenn man das vergleicht, zum Beispiel mit Gold, dort sind auch viele von denen gegeben, aber eben nicht alle. Gold ist zum Beispiel schwierig von A nach B zu transportieren. Wenn jetzt irgendjemand willst, zahlen in Amerika mit Gold, ja, schwierig. Darum wird es ja auch nicht genutzt, zum Beispiel für Kaffee zu kaufen. Es ist halt schwierig teilbar. Ich meine, das Goldfränchen wäre zu viel Geld für einen Kaffee. Dann müsstest du das irgendwie 10 Teile teilen für einen Kaffee und dann musst du das mitnehmen irgendwie im Portemonnaie. Das ist ja mühsam. Und so weiter, oder? Und darum ist ja Fiat-Geld entstanden. Aber wenn man auch Fiat-Geld anschaut, gibt es eben ganz viel Fehler, was Wertaufbewahrung angeht. Zum Beispiel eben, es kann einfach inflationiert werden. Also die Zentralbank kann einfach so viel drucken, wie sie will. Und logischerweise ist es eben nicht knapp und darum verliert es an Wert. Oder? Und darum einfach, wenn man all das anschaut, wenn man schaut, was macht gutes Geld aus, für langfristig Wert aufzubewahren, dann ist Bitcoin eigentlich mit Abstand die beste Innovation in dem Bereich, eben was Spartechnologie hat, wo wir Menschen je erfunden haben. Und das ist für mich Bitcoin, ohne jetzt überhaupt mal ins Technische zu gehen, wie es funktioniert, warum es funktioniert, warum es so eine elegante Lösung ist. Aber warum braucht es überhaupt Bitcoin und was ist Bitcoin für mich? Ist eben die beste Spartechnologie, die es gibt, für langfristig den Wert, den man schafft, aufzubewahren.
Okay, jetzt hast du natürlich sehr, sehr viele Sachen gesagt. In gewissen Sachen würde ich gerne ein bisschen tiefer tauchen. Und zwar vielleicht einfach fürs Verständnis vor allem, wenn du von Fiat redest, dann redest du natürlich von heutigen Geld.
Ja, einfach Schweizer Franken, US-Dollar, genau. Euro, einfach alle nationalen Währungen eigentlich.
Genau. Du hast schon gesagt, Bitcoin ist knapp. Mhm. Was heisst knapp? Wie viel hat man?
Bitcoin ist das knappste Gut, was es gibt. Oder? Fiat-Geld zum Beispiel kann man immer mehr produzieren. Metall kann man ganz viel finden. Gold zum Beispiel auch. Kann man noch ganz viel finden im Boden auf der Erde. Es gibt etwa 200'000 Tonnen Gold auf der Erde. Und auch im Universum könnte man noch ein Vielfaches davon finden, auf anderen Planeten. Also ist relativ knapp, aber gleich nicht ganz knapp. Und Bitcoin ist einfach absolut fix. Es wird je nur 21 Millionen Bitcoin geben, es wird nie mehr können geben. Das ist echt so im Protokoll festgelegt. Und das Protokoll ist dezentral, also dass man das einfach auch nicht kann. Das kann nicht einfach jemand kommen und das ändern, wie eben bei einer Zentralbank kann einfach jemand kommen und sagen, ja, wir drucken jetzt noch eine Billion mehr US-Dollar. Nein, das geht bei Bitcoin eben nicht. Darum, Bitcoin ist wirklich das knappste Gut, wo wir kennen.
Mhm. Und was ich auch noch eine ganz wichtige Aussage von dir gefunden habe, ist auch, ich meine, wir investieren ja unsere Zeit zum Arbeiten und am Schluss, wenn wir eine Spartechnologie haben, sage ich jetzt mal, auf dem Bankkonto, wo gewisse Inflation und vielleicht noch Negativzins oder keine Ahnung was alles noch, oder, mit sich zieht, dann ist ja irgendwo durch unsere Leistung, die wir erbracht haben in der Arbeit, gar nicht mehr die, die wir effektiv nachher noch auf dem Konto haben, oder? Mhm. Und das, wenn man sich das mal vor Augen führt, glaube ich, das ist schon noch, wenn man sich das mal bewusst ist, das ist schon noch, ist eigentlich crazy, oder?
Mhm. Absolut. Ich meine, eben, du siehst ja zum Beispiel, wie die Sachen immer teurer werden jetzt auch, oder? Also in der Schweiz merkt man das auch schon. Vor 10 Jahren ist, wenn man ein Rindsfilet ist, gekauft, neu bei der Metzg, ist das einfach günstiger gesehen als jetzt. Es fühlt sich alles irgendwie teurer an. Miete gehen auf. Ich habe zum Beispiel jetzt gerade eine Mieterhöhung bekommen von 8%. Fast 10% sind sie mit der Miete auf. Ich habe ja nicht eine grössere Wohnung jetzt wegen dem. Oder es ist nicht irgendwie, meine Wohnung ist nicht besser geworden, aber sie kostet jetzt einfach 8% mehr. Habe ich 8% Lohnerhöhung bekommen? Nein. Also weißt du, es wird alles teurer, der Lohn bleibt aber gleich. Und über 10 Jahre, eben, wenn du vorhanden ins Maul hast, ist das noch okay. Oder? Du bekommst jetzt Lohn und gehst es gerade aus, dann hat es noch ungefähr das Gleichwert. Aber wenn du die Lohn bekommst und 10 Jahre willst sparen und dir vielleicht mal ein Auto kaufen, dann bekommst du sicher nicht mehr das Auto, wie für sagen wir 50'000 Franken bekommst du in 10 Jahren sicher nicht mehr das Auto, was du heute für 50'000 Franken bekommst. Heute bekommst du für 50'000 Franken vielleicht einen Tesla. In 10 Jahren bekommst du noch irgendwie einen Fiat Punto.
Ja, jetzt, ich meine, für all die Kinder haben und zuhören und sich überlegen, ja, gut, ich spare für meine Kinder und tun eigentlich das Geld aufs Konto, dann, sage ich jetzt mal, kommt ein Betrag zusammen vielleicht von 10'000 Stutz. Und was hast du gesagt, 7 Jahre tut sich das halbieren?
Also das kommt immer darauf an, wie hoch die Inflation ist. Zum Glück in der Schweiz ist ja die Inflation nicht so hoch. Sie hat so 1-2%. Es gibt so eine Faustregel, du kannst eigentlich 72 geteilt durch die Inflation rechnen und dann bekommst du die Anzahl ein Jahr, wo es geht, bis sich der Wert halbiert oder die Kaufkraft von deinem Geld halbiert. Das heisst, wenn du jetzt 7% hast, wo wir jetzt letztes Jahr zum Beispiel in Deutschland hatten, 7%, also 72 geteilt durch 7% geht ungefähr 10-11 Jahre, und das heisst, in 10 Jahren wird das Geld halbiert. Jetzt bei uns ist es noch ein bisschen besser, weil wir haben eine Inflation von wahrscheinlich irgendwie zwischen 1-2%. Das heisst, es geht ja schon 30-40 Jahre, bis sich das Geld halbiert. Obwohl, da muss man auch noch sagen, die Inflation ist ja die Inflation, die uns die Regierung sagt, die wir in den Statistiken und in den Medien lesen, ist dann manchmal auch nicht genau die Inflation, die wir wirklich spüren, weil Lebensmittel und Mieten und Versicherung und Krankenkasse und das alles, wo die Preise, die so stark hochgehen, das ist mehr als 1% in der Schweiz, ganz klar. Also wir zahlen mehr für unsere Lebensmittel mehr als 1% mehr als letztes Jahr für unsere Lebensmittel. Das ist manchmal die reale Inflation, ist darum der Mensch, genau. Also eigentlich immer höher. Ja. Und wenn man die reale Inflation nimmt, ist in der Schweiz, denke ich, auch so irgendetwas bei 20 Jahren oder vielleicht sogar weniger. Das heisst eben, wenn du jetzt heute ein Kind bekommst und willst, dass du mit 18 ein Auto kaufen und jetzt für das anfangen zu sparen, dann wird du sicher nicht das, ja, jetzt nicht das gleiche Auto können kaufen in 18 Jahren wie jetzt.
Ja, genau. Und das ist eigentlich meine Überlegung gewesen, auf das habe ich auswählen. Genau. Also ich meine, ich habe auch zwei Kinder. Wenn ich jetzt anfange zu sparen, die haben noch, bis sie 18 sind, geht es noch ein Zeitchen. Über 10 Jahre. Und von dem her gesehen, ja, wenn ich jetzt anfange zu sparen auf das Bankkonto, dann, ja, kommt ein schöner Betrag zusammen. Gut. Aber wenn ich sie ihr am Schluss übergebe, dann sagt sie, ja, Papi, merci vielmals, aber mit dem kann ich gar nichts machen. Ja. Ja, gut. Das ist einfach so schnell gerade eine persönliche Anekdote von mir. Mhm. Bitcoin ist ja, basiert ja auf einer Technologie Blockchain. Mhm. Wie funktioniert denn Blockchain?
Also einfach gesagt, Bitcoin ist ja beides. Es ist sowohl eine virtuelle Währung, als auch ein virtuelles quasi Zahlungsnetzwerk. Das wissen viele auch nicht. Bitcoin mit einem kleinen B ist eben die Währung. Und das Zahlungsnetzwerk ist mit dem grossen B geschrieben, Bitcoin. Aber es ist beides halt wie ein System. Das kann man sich vorstellen wie zum Beispiel PayPal. Dort ist die Währung US-Dollar oder auch Euro, Schweizer Franken. Die wird auf einem gewissen Netzwerk, auf einem PayPal-Netzwerk hin und her geschoben. Und bei Bitcoin ist das wie eins. Und es basiert eben auf dieser, und es hat, also die Währung hat eben auch die Eigenschaften, die wir vorher gesagt haben, eben, es ist knapp und es ist einfach von A nach B und so. Darum macht es eben eigentlich auch sehr gut, macht sehr gut das Geld daraus und eignet sich sehr gut für langfristig eben an Wert zu steigen. Und darum wollen das immer mehr Leute, oder? Und die Leute wollen natürlich eben die Bitcoin selber halten. Das geht eben ohne, dass du eine zentrale Partei hast, weil es ein dezentrales Netzwerk ist. Es braucht jetzt keine Bank zum Beispiel, für das Geld zu halten oder von A nach B zu schicken. Also wenn ich dir Geld schicken will, dann muss ich ja meiner Bank sagen, ich bin bei Raiffeisen zum Beispiel, ich muss sagen, hey, schick am Stefano, der ist vielleicht bei UBS auf das Bankkonto und meine Bank macht dann das für mich. Ich kann es ja gar nicht selber machen. Oder? Aber für das es überhaupt Geld gibt, braucht es Zentralbanken, die das ausschütten. Und beim Bitcoin braucht es das alles nicht. Es wird alles im Protokoll festgelegt, ist dezentral, braucht keine zentralen Instanzen. Und es funktioniert eben über das Blockchain-Netzwerk. Und Blockchain ist so wie eigentlich ein Kassenbuch, wo jede Transaktion aufgenommen wird und von Tausenden von Servern, Tausenden von Computern weltweit jede Sekunde quasi kontrolliert wird. Und eben, das macht eigentlich den Job der Bank. Also es braucht keinen einzigen Bankmitarbeiter für das. Es ist einfach ein Protokoll, so wie das Internet, eine Technologie, die einfach läuft, wo alle Sekunden schaut, okay, welche Transaktionen wollen da gemacht werden, die kontrollieren gut und die ausführen die Transaktionen und eben das Netzwerk sichern auch, das funktioniert über die Miner, damit das Netzwerk sicher bleibt und nicht gehackt werden kann. Bitcoin ist in 15 Jahren noch nie gehackt worden und es funktioniert eigentlich 24/7, alles automatisch, weltweit. Es spielt keine Rolle, ob ich jetzt dir hier Bitcoin schicke in der Schweiz oder ob ich irgendwie jemandem auf Senegal oder auf Costa Rica Geld schicken. Es ist einfach ein globales Netzwerk wie das Internet, das für jeden verfügbar ist und wo automatisch läuft und unabhängig ist von Banken und Regierungen. Und das ist eben das dezentrale Kassenbuch, wo eben nicht in einem Heftli aufgeschrieben wird, sondern digital auf mehreren verschiedenen Rechnern läuft, ganz weltweit. Das ist eben die Blockchain in dem Sinn, wo nachher einfach alle die Transaktionen zusammenfasst in einen Block und dann mit dem eine Kette bildet. Also alle 10 Minuten werden alle Transaktionen, was geht, zusammengefasst, die werden geprüft von einem Miner und da gibt es quasi ein Stempel drauf, okay, und dann wird der Block in die Blockchain eingereiht. Also Chain ist eine Kette, das heisst, es ist einfach eine Kette von Blocks, wo seit 15 Jahren einfach alle 10 Minuten wird ein neuer Block in die Kette reingebaut und das ist ja auch transparent. Also du kannst jetzt, heute, jeden Block und entsprechend jede Transaktion, die je gemacht wurde, anschauen. Das ist auch nicht wie beim Banksystem, wo du ja keine Ahnung hast, was alles für UBS und Credit Suisse und Raiffeisen Transaktionen gemacht wurden. Bei Bitcoin kannst du das jederzeit alles nachvollziehen, bis zum ersten Block, bis zur ersten Transaktion 2009. Genau, und das hat halt ganz viele Vorteile, wenn du halt eben nicht auf eine zentrale Instanz musst beruhen, für das Geld zu kreieren und auch nicht auf eine zentrale Instanz für das Geld zu halten und hin und her zu schicken, sondern mit Bitcoin kannst du das Geld selber halten und bist unabhängig und es ist transparent und das alles basiert eben auf dieser Blockchain, die noch nie hat gehackt werden konnte, die einfach immer funktioniert, die dezentral ist, global verfügbar, neutral, unabhängig und eben zensurresistent, also niemand kann das Geld einfrieren oder Transaktionen stoppen. Es ist einfach, man sagt ja, Bitcoin ist unstoppable. Und das ist eben durch das, dass die Transaktionen auf dieser dezentralen Blockchain laufen.
Gut, was natürlich viele wahrscheinlich auch nicht wissen, ist, dass die Blockchain-Technologie auch in anderen Segmenten, auch in anderen Branchen eingesetzt wird, wie Gesundheitswesen, zum Beispiel Medizin oder also Spitäler, all die Reports oder die Daten, die da übertragen werden, damit die eben genau unveränderbar bleiben, basiert das auf die Technologie. Also die Blockchain-Technologie ist nicht einfach so nur auf Bitcoin. Klar, es wird mit Bitcoin assoziiert, einverstanden, aber grundsätzlich auch die ganzen digitalen Archivierungen zum Beispiel, damit die Dokumente unverändert bleiben, basiert das auf der Technologie Blockchain. Also die Technologie ist in dem Sinn viel mehr als nur Bitcoin, oder?
Ja, absolut. Also ich glaube auch, dass gerade vor allem die Bitcoin-Blockchain noch für ganz viel anderes gebraucht werden kann, als nur in Anführungszeichen für Geld oder eben für Wert zu speichern und zu sparen langfristig. Ich glaube, das ist echt die erste Anwendung, die Sinn macht, eben das digitale Gold, oder? Darum glaube ich auch, dass es immer mehr Wert wird bekommen, weil es irgendwann wahrscheinlich so wertvoll wird sein wie Gold und dann vielleicht noch wertvoller. Aber das ist eigentlich fangt das Erste und dann kann man ganz viel sich noch überlegen, für was man Blockchain noch brauchen kann. Durch das, dass sie eben die Vorteile hat, dass sie, wie du hast gesagt, unveränderbar ist, dass es transparent ist, dass es dezentral ist, unabhängig, offen für jeden, sehr sicher auch ist, und dass zensurresistent eben ist und so weiter. Das kann man für eigentlich alles brauchen, wie ein Vertrauen muss haben, aber nicht unbedingt in eine zentrale Distanz, die korrupt sein könnte. Zum Beispiel irgendwie, wenn du ein Zertifikat für dein Haus, also dass du ein Haus besitzt oder ein Stück Land besitzt. Jetzt hier in der Schweiz funktioniert das System, aber in Russland kann jederzeit zum Beispiel der Putin kommen und sagen, das ist jetzt mein Land, das ist jetzt mein Haus oder das ist jetzt meine Firma.
Oder das ist auch in Italien so übrigens. Wir sind mal auf Russland gegangen.
Ja, das ist ein grosses Problem weltweit zum Teil, oder? Dass du wie nicht kannst beweisen gegenüber irgendjemandem am Staat zum Beispiel, dass das dies ist, wo der Staat kann dann einfach sagen, hey, das ist jetzt meins. Und mit der Bitcoin-Blockchain kannst du das eben unveränderbar zeigen und transparent zeigen, hey, das ist meins. Mhm. Und es kann dann wie in dem Sinn dann eigentlich niemand wegnehmen. Oder eben auch das Geburtszertifikat zum Beispiel, das ist oder IDs, Pass, das ist ein grosses Problem, dass die Daten verloren gehen, verschwunden gehen, gelöscht werden und so weiter, weil es eben irgendwie auf einem zentralen Server nicht mehr ist. Oder eben, wie du hast gesagt, Krankendaten, deine ganze Krankenakte, die liegt irgendwo nicht mehr beim Arzt oder beim Spital oder so auf einem Server, wenn die gelöscht wird oder wenn die gehackt werden oder so, dann sind sie weg. Und so kannst du es einfach, wenn du das Ganze, die Daten auf der Bitcoin-Blockchain zum Beispiel hast, eben ist es ein globales, verteiltes, sicheres Netzwerk, wo du kontrollierst. Du kannst jederzeit darauf zugreifen. Du kannst jederzeit sagen, wer darf Zugriff haben und wer aber auch wieder nicht. Es kann nicht gehackt werden und. Also ich glaube, in den nächsten 10, 20, 30 Jahren werden wir extrem viele Applikationen sehen auf der Bitcoin-Blockchain. Ich vergleiche es viel mit dem Internet, oder? Das Internet in den 90er, da hat niemand gedacht, dass das so, ja, man hat gedacht, ja, ein bisschen Informationen austauschen und so, schon spannend, ein bisschen zwischen der Universität und so, aber für mich ist es nicht genutzt worden. Und was jetzt ist ja alles auf dem Internet, alles. Mhm. Alles, was mit Informationsaustausch zu tun hat, ist auf dem Protokoll, ist auf dem Netzwerk Internet. Und das Gleiche habe ich das Gefühl, wird passieren mit allem, was Wert hat. Also Wert, alles, was Wertaustausch hat, wird auf der Bitcoin-Blockchain in den passieren. Oder darum sagt man ja, nicht, Bitcoin ist so ein bisschen the Internet of Value. Also das Internet ist Austausch von Informationen und Bitcoin ist Austausch von Werten.
Okay, spannend. Meine, die wesentlich, eines der wesentlichsten Merkmale ist ja eben, dass es dezentral ist, Bitcoin. Du hast ja vorhin gesagt, eben keine Bank und so, aber es gibt natürlich auch Möglichkeiten, wie ich Bitcoin kann kaufen, FTX und wie die alle heissen, hat man eben hat eine gewisse Angst, die natürlich jetzt immer wieder medial treiben, sage ich jetzt mal so, Bitcoin gegenübersteht. Was ist aus deiner Sicht in dem Fall, für, wenn ich möchte Bitcoin investieren, eines der Merkmale, auf das ich achten muss?
Es gibt verschiedene Arten, wie man in Bitcoin investieren kann. Und je nachdem, was man für einen Typ ist, ist vielleicht das eine besser als das andere. Ich glaube, ich würde jetzt mal unterscheiden zwischen drei Hauptarten, wie man in Bitcoin investieren kann. Das eine ist ETFs. Also jetzt sind die neu rausgekommen. Mhm. Das macht es eigentlich mega einfach. Mit jeder Bank oder mit jedem Aktiendepot, das man hat, kann man ganz einfach den Bitcoin-ETF kaufen. Das heisst, man kauft euch ETF heisst Exchange Traded Fund. Das gibt es eigentlich für alles. Das gibt es für Gold, Silber, alle wertvolle Metall. Es gibt es für Immobilien, es gibt es für Aktien und ETFs, es gibt es für alles. Das ist einfach so wie ein Papier, wo du kannst dir ein Wertpapier, das du dir kannst in das Depot rein buchen. Das gibt es jetzt eben auch für Bitcoin. Dann gibt es Custodial Exchanges, also Börsen, wie zum Beispiel Coinbase, ist wahrscheinlich die grösste auf der Welt, mit über 100 Millionen Nutzer. Dort kannst du Bitcoin kaufen, aber sie halten Bitcoin für dich. Es ist aber kein Wertpapier noch dazwischen, sondern du haltest Bitcoin auf einer Börse. Und dann gibt es eben das dritte, und dort sind wir jetzt mit Relay eingereiht, dass du Bitcoin wirklich kaufst und direkt selber verwahrst.
Indem, dass und was du heisst das? Genau, das heisst, dass du den Private Key hast. Du hast den Schlüssel, du hast die, was sind das, glaube ich, 12 Wörter, wo du musst haben, damit du den Zugang eigentlich zu Bitcoin hast, oder?
Genau, richtig. Und dann hast du eben die ganze Sicherheit und die ganzen Vorteile von Bitcoin, dass du eben 24/7 kannst transferieren, du kannst es überall herschicken selber, es kann das niemand nehmen, es kann dir niemand das Geld eingefrieren oder Transaktionen blockieren, wo natürlich alles, wie beim normalen Banksystem eben auch, kann passieren, wenn du es jetzt auf einer Börse oder sogar auch auf einer Bank hast. Also es gibt ja jetzt nicht nur eben Coinbase und so Börsen, sondern es gibt so Banken, zum Beispiel Schweiz Postfinanz, kannst jetzt auch Bitcoin kaufen, aber der zahlt immer die Bank, oder?
Okay. Und was ist denn die Motivation, dass ich, also was ist meine Motivation, dass ich sage, ja gut, ich nehme jetzt Coinbase oder ich nehme jetzt eine Post? Was könnten die Gründe sein? Also für mich jetzt irgendwie, man sagt ja auch immer so schön, not your key, not your coin, oder? Mhm. Wenn es gut, die Wahrscheinlichkeit, dass irgendetwas mit der Post passiert, in dem Sinn ist ja, wahrscheinlich gering, ja, einverstanden. Aber FTX ist auch ein Thema gewesen und am Schluss hat man das Geld einfach verloren.
Mhm. Ja, viel. Der Teil Leute wollen halt einfach gerne eine zentrale Partei haben, wo sie können vertrauen können. Die trauen an Postfinanz oder die trauen Coinbase und die wollen ihr Geld echt dort haben, weil sie wollen nicht selber zu diesen 12 Wörtern schauen. Es ist natürlich ein Risiko, wenn du die 12 Wörter verlierst, je nachdem, und dann noch das Handy verlierst, auch noch, dann kannst du dann nicht mehr zugreifen auf die Bitcoin. Das passiert denen und die haben Leute haben einfach Angst oder wollen ja die Verantwortung gar nicht übernehmen. Es gibt ja auch viele Leute, die nicht mit viel Geld im Portemonnaie rumlaufen wollen. Sie wollen das Geld lieber irgendwie. Und sie wollen es auch nicht daheim unter dem Kopfkissen haben, sondern sie wollen das Geld auf einer Bank haben. Die vertrauen dem einfach mehr und wissen, okay, wenn ich irgendwie das Passwort zur Bank verliere oder vergesse, dann kann ich dann anrufen, sie schicken mir ein neues Passwort. Oder? Also es ist eine Art Convenience, es ist halt gäbig. Und die Leute sind sich einfach gewöhnt. Die Leute sind sich nicht mehr gewöhnt, Geld selber zu halten, sondern sie sind sich gewöhnt, dass das Geld auf der Bank ist. Und darum wollen sie es jetzt mit Bitcoin gleich machen. Aber eben, es hat natürlich sehr viele Vorteile, vor allem die Leute, die Bitcoin ein bisschen mehr verstanden haben und länger in diesem Space drin sind, die wollen Bitcoin natürlich selber halten, weil eben da hast du keine Grenzen quasi. Eben kannst du 24/7, ohne dass du irgendjemanden brauchst, kannst du es selber transferieren, kannst du es selber halten. Ist schon ein guter Zusatz zum Rest vom Portfolio, wo du eben vielleicht irgendwie bei der Bank hast das Geld oder im Aktiendepot, wo du irgendwie das gewisse Gegenparteirisiko hast, wo die Gelder eingefroren werden oder blockiert werden oder so, oder wo du irgendwie Limiten hast, irgendwie du kannst nicht mehr als 2000 Steine am Tag ausgeben mit der Kreditkarte, obwohl sie eigentlich dein Geld ist, oder du kannst nicht Sachen zum Teil im Ausland oder so kaufen oder zahlen, dann wird es irgendwie mit der Kreditkarte gesperrt und so Zeug, einfach so Grenzen, hassen viel, gerade in den jüngeren Generationen, so Millennials und Gen Z, die hassen das, dass man ihnen sagt, was sie mit ihrem Geld dürfen machen und was nicht. Und das kommt ja auch immer mehr. Und mit Bitcoin hast du halt all die Grenzen nicht, wenn es eben selber halt ist.
Eben genau. Du musst es selber halten, weil wenn du natürlich über Coinbase gehst, dann hast du eigentlich wieder Status quo. Du hast halt einfach zwar eine andere Währung, hast nicht Fiat-Geld, sondern du hast Bitcoin. Aber das ist gleich quasi zentral, oder?
Absolut.
Auch wenn Bitcoin jetzt dezentrale Technologie hat, aber du beziehst es zentral quasi.
Ja, absolut. Was wir viel hören, zum Beispiel, wenn Kunden zu uns kommen, gerade auch mit grösseren Beträgen. Wir haben über 100.000 Kunden und die meisten sind eher kleinere, die investieren vielleicht 50er in der Woche oder 100er im Monat oder so. Aber wir haben auch grössere, auch ganz grössere, das nennen wir dann Relay Private, also Leute, die mit 100.000 aufwärts investieren. Das sind Millionäre, die haben viel Geld, oder? Und die kommen vielfach zu uns, weil sie sagen, hey, das ist Katastrophe. Bei anderen eben so Exchanges, oder? Da hast du dort 200, 300.000 Steine drauf und weißt halt nicht, ja, bist halt nie ganz sicher, aber könnte wieder etwas passieren, wie mit FTX zum Beispiel, wo das Ganze kollabiert und das Geld ist weg, da geht es dann wirklich um viel. Oder dann sagen sie irgendwie, haben sie das Geld dort drauf, vielleicht ein Jahr oder zwei, und dann wollen sie es abheben und dann heisst es zuerst, stopp, wir haben jetzt zwei Jahre unsere Compliance-Checks nicht gemacht, wir müssen jetzt noch ein paar Dokumente haben von dir, bevor du das Geld kannst abheben. Dann müssen die wirklich beweisen, quasi, von wo das Geld ist gekommen, müssen ihren Ausweis, irgendwie einen neuen Ausweis nochmal schicken, müssen irgendwie noch eine Wohnsitzbestätigung schicken, dass sie wirklich an dieser Adresse wohnen. Einfach alles, alle die aktuellen Dokumente liefern. Und dann wird das vom Compliance-Team angeschaut und approved. Und es geht dann manchmal eine Woche, oder, bis sie dann zurückkommen zu dir. Und dann brauchen sie noch etwas und dies und das. Bis dann dein Geld kannst abheben. Und wenn du irgendetwas nicht kannst liefern von diesen Dokumenten, kann es auch sein, dass das Geld eingefroren ist. Und das ist eben der Inbegriff vom Gegenparteirisiko. Das heisst nicht unbedingt, dass du vielleicht verlierst das Geld, aber es heisst, dass auch wenn du darauf zugreifen, vielleicht nicht kannst du darauf zugreifen. Und das kann man eben genau vermeiden jetzt mit Bitcoin, wenn man will. Und darum kommen jetzt viele solche Kunden zu uns, weil sie sagen, hey, bei euch kaufe ich Bitcoin und ich habe es dann selber und ich kann machen damit, was ich will. Niemand kann mir dann sagen, was ich mit denen zu tun habe und was nicht. Und das ist eben so Freiheit, wo wir gar nicht mehr kennen mit normalem Geld oder im normalen Banken- oder Finanzsystem. Und mit Bitcoin bekommen wir eben die Freiheit wieder zurück.
Ja, genau. Ich meine, gut, das muss ich natürlich an dieser Stelle auch sagen, wir haben es ja gar nicht anders gelernt und somit ist es natürlich schwieriger, sich neue Routinen und neue Gewohnheiten anzueignen. Aber ich denke auch in so einer Konstellation mit oder über Relay, wo ich ja das Ganze quasi selber tun verwalte, muss ich irgendwo durch eine neue Verantwortung kommen und mir Gedanken machen, ja gut, also meine, du investierst ja über eine App, das ist ja Geld und dann kommst du tauschst ja Geld und kommst Bitcoin über und die Bitcoin, du siehst ja auch den Betrag auf dieser App. das hast du eigentlich auf dem Handy, oder? Und da gibt es ja dann Cold Wallets unter anderem, wo man so kann nutzen, ob das Bitbox ist oder Tangem oder keine Ahnung, wie die alle heissen. Und natürlich auch da muss man schauen, dass man möglichst das Geld sicher aufbewahren und auch dort die 12 Wörter. Ich nutze jetzt, oder ich habe jetzt zum Beispiel Bitbox und dort kannst du noch ein Add-on dazu kaufen, wo du die 12 Wörter kannst anschreiben oder reinstampfen, keine Ahnung, es gibt verschiedene Methoden, oder? Wirklich, dass es die Hüten abfackeln, oder? Dass du immer noch siehst, was das für Wörter sind. Also, es gibt da schon Methoden, aber man muss sich ein bisschen damit beschäftigen, das ist klar.
Absolut, das ist eine gewisse Verantwortung halt, wo wir uns gar nicht gewohnt sind.
Ja.
Aber wo man halt mit Bitcoin nachher wieder, ja, man will es natürlich nicht verlieren und je mehr Geld, das da plötzlich gekommen ist, desto mehr muss man halt auch lernen, wie man das sicher verwahren. Vielleicht tut man das eben auf einen Zettel schreiben und tut das nicht mehr bei sich in den Safe oder so, aber dann vielleicht hat man halt noch einen zweiten, wo man irgendwie bei den Eltern zum Beispiel her tut, für das eben das eine Haus abfackeln, dass der beim anderen noch dort wäre, oder eben man tut es in eine Metallplatte reinstampeln, da gibt es verschiedene Sachen. Aber ich verstehe auch, dass das Leute nervös macht, zum Beispiel ab einem grösseren Betrag, oder? Es ist immer auch so ein kleiner Journey am Anfang, aber hast du vielleicht 500 Franken, 600 Franken auf deinem Phone, das ist noch okay, oder? Ja, wenn es dann plötzlich mal 10'000 waren, dann machst du dir schon Gedanken, hey, würde ich das wirklich da auf meinem Handy einfach haben und so. Und dann kaufst du eben auch auf in so einer Bitbox zum Beispiel, so eine Hardware-Wallet, und dann kannst du es dort drauf tun und dort ist es nochmal sicherer. Und dann musst du dir einfach ein Gedanken machen, wo die 12 Wörter aufschreibst und tust lagern und so. Wenn du irgendwann halt eine halbe Million oder eine Million hast, dann würde ich auch irgendwann nervös werden. Und das ist der dritte Schritt, die meisten gehen dann eben gleich wieder zu einer Bank und geben das zum Beispiel an eine Privatbank oder so, einfach zum Sichern, oder? Sie können ja gleich noch den Private Key behalten. Das machen viele so Millionäre zum Beispiel, die behalten also den Private Key für sich. Das heisst, sie können jederzeit, auch wenn die Bank sagt, sie können jederzeit das Geld abziehen. Auch am Sonntagnachmittag, whenever. Sie haben volle Kontrolle. Aber sie haben auch volle Sicherheit, dass ein Private Key, das kannst du kopieren, oder? Das kannst du mehrmals für 5 Wochen, und kannst einen an eine Bank geben, die hat dann eine gewisse Gebühr natürlich, zahlst du etwas im Jahr. Dafür sind sie natürlich spezialisiert darauf, den Private Key zu sichern. Dass sie halt Banken machen seit Hunderten von Jahren nichts anderes als wertvolle Gegenstände sichern. Du kannst eine Bank safe haben, das Bankschließfach, dort dein Gold sichern, und das ist wirklich sehr, sehr sicher. Und darum kannst du dich wie dagegen absichern, falls du die Private Key verlierst. Du kannst eben zur Bank gehen und kannst wieder eine Kopie holen. Also, gleichzeitig hast du aber die Möglichkeit, immer zu transferieren, wenn du willst, und die volle Kontrolle, und kannst eben nicht zensiert werden oder blockiert werden. Also ich glaube, da gibt es so ein Zusammenspiel zwischen Bitcoin, der neuen Welt, und den Banken, die alte Welt, wo sehr viel Sinn macht.
Gut, wenn ich das mal meiner Frau erklärt habe, im Fall der Fälle, wie sie müsste vorgehen, ist schon nicht, weißt, wenn du nicht eine gewisse Affinität dafür hast, ist es schon nicht ganz einfach, das muss man an dieser Stelle auch sagen.
Absolut, absolut.
Ja. Ich würde noch gerne auf die Volatilität von Bitcoin. Jetzt aktuell zum Zeitpunkt von der Aufnahme wieder auf irgendein Schlusszeichen ein bisschen unten im Verhältnis zu vor ein paar Wochen, wo er 67'000 oder irgendwie so, jetzt ist er glaube ich bei 57 wieder oder irgendwie so Euro. Was macht eigentlich die Volatilität, oder wieso kommt es überhaupt zu dieser Volatilität?
Ja, Bitcoin ist eben zum Beispiel wie Gold auch eben ein knappes Gut, wo der Preis vor allem getrieben ist durch Angebot und Nachfrage. Das Angebot ist immer relativ gleich, oder? Eben, es kommen Alltag im Moment 900 neue Bitcoins auf dem Markt. Jetzt ist das Halving, da gibt es dann nur noch 450 neue Bitcoins pro Tag und das tut sich alle 4 Jahre halbieren. Bis dann ist gar keine neue, bei 100 Jahren mehr, gibt es dann gar keine neuen Bitcoins mehr. Aber die meisten von diesen 21 Millionen, also dann wird es einfach 21 Millionen geben, mehr wird es nie geben, mehr werden nie ausgeschüttet. Die meisten davon gibt es jetzt schon, die sind jetzt schon im Umlauf, also etwa 19 Millionen, ein bisschen mehr, sind jetzt schon im Umlauf. Also das Angebot ist eigentlich relativ, ist sehr knapp. Das Angebot ist einfach begrenzt. Es gibt die 19 Millionen oder gleich die 21 Millionen und that's it, mehr gibt es nicht. Und jetzt die Nachfrage steuert natürlich da ganz klar den Preis. Und das kann sehr volatil sein, gerade bei einem neuen Asset wie Bitcoin, wo erst seit 15 Jahren überhaupt gibt und erst so seit, sagen wir mal, 5, 6 Jahren ist wirklich die Allgemeinheit auch interessiert daran. Es gibt viele Trader, grosse, kleine, die kaufen, verkaufen und so. Und das ist eigentlich ganz einfach, oder? Wenn es einem zu einer gewissen Zeit einfach mehr Käufer gibt als Verkäufer, dann geht der Preis tendenziell auf, weil die sind bereit, nachher mehr zu bieten, für das die Verkäufer verkaufen, oder? Und wenn es halt mehr Verkäufer gibt als Käufer, dann sinkt der Preis, weil die Verkäufer nachher halt mit dem Preis runtergehen, für das ihre Coins können loswerden. Das ist einfach ein konstantes Spiel, wo jede Sekunde, 24/7, gibt es das Angebot- und Nachfragespiel Käufer versus Verkäufer und wenn es mehr Käufer gibt, geht der Preis auf und sonst geht er runter. Und das ist bei einem liquiden Asset wie Bitcoin, weil 24/7 kannst du traden auf der ganzen Welt und das machen ganz viele Leute und es ist eben immer noch sehr früh und von vielen missverstanden. Viele tun noch spekulieren damit. Viele tun nicht einfach alle Woche ein bisschen kaufen und langfristig sparen, so wie die meisten Relay-Nutzer da wahrscheinlich auch und ich auch. Die meisten wollen echt traden mit dem. Die wollen heute tief kaufen und am liebsten morgen hoch verkaufen, aber dann kommt irgendwie News von, weiss doch nicht, dass China wieder mal Bitcoin verbietet und dann sinkt der Preis 10% runter und dann haben sie Angst und verkaufen und dann geht der Preis noch mehr runter. Da gibt es, das ist einfach getrieben vom Markt, kurzfristig. Aber man muss festhalten, dass kurzfristig die Volatilität natürlich sehr hoch ist, das ist ja so. Also es kann mal 10% auf einem Tag, kann wieder 20% ab am anderen Tag. Es ist sehr volatil, kurzfristig. Es wird aber langfristig auch besser. Also wenn man jetzt vor 10 Jahren schaut, ist die jährliche Volatilität viel höher als heute. Und in 10 Jahren wird sie auch noch mal tiefer sein. Also die Volatilität geht definitiv runter, je länger dass es das Asset gibt. Aber dann muss man von dem kurzfristigen Denken mal rauszoomen. Und langfristig überlegen eben, wie es jetzt die letzten 10 Jahre, wie der Preis auf ist und wie der Preis auf alles in den nächsten 10 Jahren aufgeht. Und da sieht man, dass eigentlich im Schnitt der Preis 50-60% im Jahr aufgeht. Und irgendwie, wenn du vor 10 Jahren hättest gekauft, hättest du über 10.000% Führung gemacht. Also langfristig geht es auf, kurzfristig ist es aber sehr volatil. Und das ist lustigerweise genau das Gegenteil von den Fiat-Währungen, eben Euro zum Beispiel, wenn du den anschaust über 10 Jahre, der ist kurzfristig zwar sehr stabil, so von heute auf morgen ändert sich da nicht viel, aber langfristig geht er immer runter. Oder? Und da ist die Frage, was du für, wenn du jetzt 10 Jahre lang einen Langzeithorizont hast, für zu investieren, in was willst du investieren? In etwas, das zwar kurzfristig stabil ist, aber sicher langfristig Wert verliert? Oder in etwas, das halt kurzfristig volatil ist, dafür langfristig an Wert gewinnt?
Ja, das ist ja so. Ich meine, man unterschätzt, was man langfristig kann erreichen und man überschätzt, was man eigentlich in einem Jahr kann erreichen, heisst es immer so schön, oder? Und das ist in der Tat so. Du siehst schon immer nur den Spitz, aber eigentlich kann man auch dazu sagen, oder? Der tiefste Punkt von heute ist höher als der letzte tiefe Punkt gewesen, also eigentlich ist es die Tendenz ist steigend, ja.
Absolut, ja, jetzt eben, trotzdem, dass er ja ein bisschen runtergekommen ist, ist er ja immer noch fast auf einem auf dem letzten All-Time-High, oder? Er ist jetzt so ein bisschen plus, minus 5% oder 10% vom letzten All-Time-High, also es ist sehr hoch eigentlich und eben langfristig, kann ich zweifeln, dass es in einem Jahr 2-3 höher ist, oder? Darum muss man einfach Geduld haben mit etwas, das noch so jung ist wie Bitcoin.
Absolut. Und viele versprechen sich ja relativ viel vom Halving jetzt, wo zum Zeitpunkt von der Aufnahme, das sollte wahrscheinlich in den nächsten Tagen irgendwie sein, oder? Das ist ja rein statistisch gesehen immer wieder eine Möglichkeit gewesen, zum nächsten Level erreichen, oder? So zumindest ja, Statistik.
Ja, es gibt, wenn man zurückschaut, bei jedem Halving, etwa nach einem Jahr ist wieder etwas Alltime heimgekommen, weil natürlich eben, hast du wieder weniger natürliche Verkäufer. Also die Miner, die Bitcoin minen, die Bitcoins verdienen, eben die 900 am Tag oder jetzt eben 450 nach dem Halving am Tag, die müssen ja einen grossen Teil von denen wieder verkaufen, weil sie müssen Strom und ihre Operations halt finanzieren. Und darum, die kommen automatisch auf den Markt. 900 am Tag, quasi das meiste von denen wird einfach verkauft wieder und das sind eben Verkäufer. Und das wird jetzt weniger, also es wird immer weniger einfach so verkauft auf dem Markt. Das heisst, Liquidität wird tendenziell kleiner und mehr Käufer aber, weil eben mehr wollen in das knappe Gut investieren, in das digitale Gold. Das heisst, der Preis langfristig geht tendenziell rauf mit jedem Halving. Oder? Das ist so ein bisschen wie im Design innen, dass der Preis eigentlich tendenziell immer rauf geht. Ja.
Okay. Ja, Julian, merci vielmals für die Insights zu Bitcoin. Ich würde noch gerne die letzten paar Minuten für persönliche Fragen nutzen. Ich habe ja eingangs erwähnt, du bist Forbes 30 under 30. Ich würde ein bisschen wundern, einerseits, was so ein bisschen dazu geführt hat, dass irgendwann mal dein Ding angefangen hast zu starten oder dass in dem Bereich eingekommen bist. Und vor allem, wie gehst du mit, ich kann mir das jetzt mal vorstellen, dass es auch einen gewissen Druck oder vielleicht empfindest du nicht so, aber als Externe kann man sich, oder stelle ich mir vor, dass das sicher auch einen gewissen Druck auf dich ausübt, wie du damit umgehst.
Ja, ich glaube noch gerne Druck. Eben. Ich habe noch gerne auch Volatilität und Unsicherheit und so. Und damit aber eben auch Autonomie und wirklich, dass ich selber kann die Sachen vorantreiben, selber kann die Sachen kontrollieren und so. Und darum bin ich, glaube von Anfang an immer schon so ein bisschen eher unternehmerisch unterwegs gewesen. Ich habe mir nie können vorstellen, auch schon im Studium und auch nach dem Studium, irgendwie in einer grossen Firma zu arbeiten, langfristig. Und mir so ein bisschen sagen, was ich machen muss jeden Tag. Das ist irgendwie nicht so, so in diesen starren Hierarchien habe ich nie gut funktioniert. Das hat nie gut gewirkt auf mich. Und auch, ich bin nicht produktiv gewesen in solchen Umständen, sondern ich habe dann immer gesehen, ich habe immer ein bisschen das Risiko wollen, ein bisschen den Druck wollen, ein bisschen selber ausprobieren, Fehler machen, lernen, besser werden. Und eben die Autonomie haben und so ein bisschen selber auch können sagen, wenn ich, wie viel arbeite und wenn nicht und was ich wenn mache. Oder ich hätte 9-to-5 in einem Büro müssen sein und meine Zeit abhocken. Das ist irgendwie, das habe ich immer doof gefunden. Und darum habe ich irgendwie auf natürlichem Weg auch ein bisschen den Pfad gefunden zum Unternehmertum. Ja. Und den Druck, den spüre ich schon, aber das ist eben auch etwas, was ich brauche, was mich antreibt. Ich glaube, alles die Aspekte, die kommen mit Unternehmer sein, die finde ich gut. Oder? Das ist etwas, wo ich auch so ein bisschen die Persönlichkeit, wo ich da drin Spass habe und Befriedigung finde und auch produktiv kann sein. Und ich glaube, es ist auch so ein bisschen ein Persönlichkeitsding, dass der einfach wirklich eben nicht in diesen Strukturen will arbeiten, sondern selber will ausbrechen und so ein bisschen. Und das hat mich eigentlich dazu getrieben, nachher auch ziemlich jung schon anfangen, unternehmerisch zu sein. Also jetzt bin ich ja 31, werde das Jahr, Ende des Jahres 32. Aber ich habe schon mit 25 nach dem Studium eben angefangen, meine ersten Projekte zu machen und immer so ein bisschen selber Sachen anfangen, starten und probieren. Und irgendwie, genau, es ist ziemlich natürlich gekommen, dass ich den Weg eingeschlagen habe und nicht einfach eine normale Karriere in einer grossen Firma, eben bei PostFinance zum Beispiel.
Okay. Hast denn du Methoden für dich, wie du so ein bisschen auch zu dir kommst, weißt du, oder eben vor grosse Auftritte zum Beispiel, weil du bist auch international auch ein bisschen unterwegs, oder? Habe ich gesehen. Gibt es da irgendeine Methode oder irgendetwas, wo du für dich so kannst du umsetzen?
Also ich glaube, es ist eigentlich eher kontinuierlich, was ich mache. Ich probiere kontinuierlich darauf Acht zu geben, dass ich eben nicht zu viel arbeite, dass ich auch es mal schaffe, abzuschalten am Abend vor allem. Ich probiere viel Sport zu machen, regelmäßig, viermal in der Woche. Ich probiere mich gesund zu ernähren. Ich probiere genug zu schlafen, 8 Stunden idealerweise pro Nacht. Ich probiere auch soziale Beziehungen, eben mit meiner Freundin und meinen Kollegen und meine Familie regelmäßig zu sehen. Das sind auch so Sachen, die immer wieder aufladen, oder? Das ist wie eine Batterie, du musst die aufladen und dann kannst du wieder Gas geben und dann musst du wieder aufladen und wieder Gas geben. Und das eigentlich jeden Tag. Das ist ein kontinuierliches Ding. Und so sehe ich dann eigentlich so Auftritte zum Beispiel, eben wenn ich irgendwie vor 100 Leuten, 200 Leuten Auftritte habe, an einer Präsentation habe oder so. Klar ist man da nervös, aber ich sehe das wie, das ist Teil von meinem Job einfach, das ist ein Teil von meinem Job, wo ich muss performen. Und für das ist meine Batterie genau aufgeladen, oder? Ich habe mich gut vorbereitet, ich bin dort, klar bin ich ein bisschen nervös, das gehört dazu. Und dann redest du vielleicht 5 Minuten vorher ein bisschen, so wie so Selbstvertrauen, Pep-Talk mit mir selber, mit meiner inneren Stimme. Und probiere ein bisschen ruhig zu schnaufen, ein bisschen in mich zu gehen, ein bisschen Fokus zu bekommen. Bin nicht unbedingt noch am Handy oder so, weißt du, und checke irgendwie E-Mails eine Minute, zwei, bevor ich auf die Bühne gehe, sondern wirklich probiere ein bisschen auf mich zu fokussieren, eine gewisse Ruhe zu bekommen, einen gewissen Fokus und Selbstvertrauen ein bisschen aufzuladen. Und dann gehe ich raus und dann, weil ich gut vorbereitet bin, kommt es dann meistens gut. Cool. Und weil ich das auch gerne mache, oder? Was eine Leidenschaft ist von mir, vor Leuten zu reden über Bitcoin oder über Unternehmertum oder über die Themen, die mich interessieren. Und dann nach solchen Auftritten oder solchen Tagen an Konferenzen oder so, ist dann auch meistens die Batterie relativ dunkel und dann musst du eben wieder schauen, dass du noch kommst zum gesund essen, zum Sport machen, zum austauschen mit privaten Kontakten zum frühen Kollegen, dass du dann am nächsten Tag wieder ready bist.
Ja, Julian, merci vielmals für deine Zeit. Man sieht ja die Leidenschaft jetzt im Bitcoin oder für Bitcoin regelrecht an, aber nicht nur für Bitcoin, auch für das Unternehmertum. Und ich kann nur an dieser Stelle sagen und die Weiterempfehlung rausgeben über die App, sehr einfach in Bitcoin zu investieren, effektiv. Und ja, ich würde dir noch das letzte Wort geben. Julian, willst du den Zuhörerinnen irgendetwas mit auf den Weg geben, wo das kann persönlich sein, das kann unternehmerisch sein?
Merci vielmals, Stefano. Wirklich, mich sehr gefreut. Was kann ich noch mitgeben? Eben, ja, probier vielleicht, also wenn du jetzt das hörst hier, probier deine Grenzen, die du dir selber machst, probier dich mal ein bisschen zu challengen, probier mal ein bisschen außerhalb der Box zu denken. Ich glaube, wenn wir aus der Schule kommen und irgendwie anfangs 20 sind, haben wir alle das Gefühl, wir haben so ganz natürliche Grenzen, die uns gesetzt werden. Die werden aber nur von uns selber gesetzt. Also wir sind die Einzigen, die können durchbrechen. Und das Limit ist wirklich, Sky is the limit. Oder es ist grenzenlos, was wir können erreichen, egal wie die Voraussetzungen sind. Und an das muss man einfach glauben und das muss man sich selber jeden Tag vielleicht auch ein bisschen einreden, dass man viel mehr kann erreichen kann, als man das Gefühl hat. Das, glaube ich, ist, wenn man es bis jetzt noch nicht gemacht hat, egal wenn, auch wenn man halt schon 30 ist oder 35 oder 40, egal, oder auch wenn man eben 20 ist, umso mehr sollte man sich Gedanken machen über das und die Limitations, die man sich selber setzt, einfach mal aus dem Weg schieben und jeden Tag daran arbeiten, dass man ein bisschen besser wird und dass man seine Ziele erreicht, und das ist dann sehr, sehr befriedigend.
Danke vielmals für deine Worte. Wie könnte ich die Leute erreichen, sollten Interesse haben? Relay haben wir, wird sicher in die Shownotes packen, den Link zu Relay.
Genau, mal die App ausprobieren. Wir haben dort einen Chat, wo ihr direkt mit dem Team interagieren könnt. Auf LinkedIn und Twitter oder X sind wir recht aktiv, oder auch auf Instagram. Und ich selber auch auf LinkedIn zum Beispiel. Also könnt ihr mich gerne anfragen, nehme alle Anfragen an. Und wenn ihr mir schreiben wollt, könnt ihr mir schreiben. Ich schreibe eigentlich immer zurück. Ausser, ihr wollt mir nicht etwas verkaufen, dann vielleicht nicht. Aber wenn es eine schöne Frage gibt, könnt ihr mir sehr gerne schreiben auf LinkedIn. Würde mich freuen.
Cool. Also Julia, merci mal für deine Zeit. Und ich wünsche dir einen ganz schönen Tag.
Merci dir. Stefano. Ciao.
Ciao, ciao. Stopp. Vergiss nicht, den Podcast zu bewerten und an 3 Kolleginnen und Kollegen weiterzuleiten, damit er so exponentiell wachsen kann, wie die technologischen Fortschritte, wo du tagtäglich damit beschäftigt bist. Wie du den kannst bewerten? Auf Spotify gehst du neben dem Zahnrädchen von den Einstellungen, drückst auf die 3 Pünktchen und kannst die Show bewerten oder unten dran kannst du die Show teilen. Bei Apple Podcast kannst du das ganz einfach, indem du auf die Folge gehst und dann nachher zum Erstaunen kannst du die 5-Sterne-Bewertungen entsprechend einreichen und auch einen Text einschreiben. Merci vielmals für deine Zeit und dass du den Podcast entsprechend auch tust. Hören und bewerten. Tschüss.